Stellt euch vor, ihr lasst eure Arbeit, euer Referat oder eure Facharbeit als SchülerIn zum Beispiel von ChatGPT schreiben. Das macht es einfacher, aber nicht besser. Genauso verhält es sich mit dem Nutzen von KI-Tools für Korrekturen, Benotungen oder Unterrichtsplanung. Unsere Speaker haben sich so ein KI-Tool genauer angeschaut. Ich begrüße euch. Rainer, Philosoph und Mathematiker, ist jetzt Professor für Ethik der KI an der Uni Osnabrück. Marthe ist Informatikerin und Philosophin und jetzt Doktorandin für Ethik der KI in Maastricht. Einen herzlichen Applaus bitte.
Ja, danke schön für das freundliche Intro. Genau, Chatbots im Schulunterricht, Fragezeichen, ist der Titel unseres Talks. Und wir stellen heute eigentlich vor, was wir die letzten Monate so untersucht haben. Und zwar haben wir uns KI in Lehrerhand angeschaut. Also welche KI-Tools werden für Lehrkräfte eigentlich angeboten? Und da haben wir uns insbesondere so ein Korrekturtool angeschaut, was irgendwie wo versprochen wird, dass das Schülerabgaben korrigieren kann und irgendwie bewerten kann. Und das haben wir mal selber ausprobiert, ein bisschen damit irgendwie gebastelt und irgendwie geschaut, was es da so gibt, was da so rauskommt. Und das wollen wir eigentlich heute vorstellen. Vielleicht vorweg einmal, sind denn hier Lehrkräfte auch selber im Raum? Einmal so Show of Hands, irgendwie weiterführende Schule, Hochschule, Grundschule. Ah, doch einige, super, das freut mich natürlich. Genau, ich starte direkt rein. Solche oder ähnliche Headlines kennt man, glaube ich, jedes Jahr, kommen immer wieder. Jedes Jahr aufs Neue wird irgendwie berichtet, dass eine Bildungskrise irgendwie da ist. Es gibt zu wenig Lehrkräfte. Die Lehrkräfte, die es gibt, die sind irgendwie total überarbeitet, kurz vorm Burnout. Es gibt irgendwie super viele SchülerInnen, Schule soll alles lösen. Und jedes Jahr aufs Neue kommen dann irgendwie solche Schlagzeilen dabei raus. Und spätestens seit ChatGPT wird eigentlich auch immer wieder KI als Lösungsvorschlag in den Raum geworfen, so wie irgendwie bei diesem Artikel zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz Lehrkräfte entlassen und Bildung verbessern. Da wird jetzt die Chief Didactic Officer beim Schulbuchverlag Cornelsen zitiert, die erst so diese Bildungskrise nochmal zusammenfasst, so das extreme Arbeitspensum durch den Lehrkräftemangel, fehlende Unterstützung für Quer- und Seiteneinsteigende oder auch die vermehrte Heterogenität im Klassenzimmer sind nur einige der Herausforderungen, denen sich alle Lehrkräfte in Deutschland stellen müssen, werden Sie ja wahrscheinlich auch kennen. Und der Lösungsvorschlag ist jetzt also, mit KI können wir die Lehrkräfte unterstützen, ganz gezielt für Entlastung sorgen und so mehr Zeit für die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern schaffen. Das klingt irgendwie erstmal total super, total wunderbar, fast zu gut, um wahr zu sein. Und deswegen haben wir da mal genauer hingeschaut. Vorab aber erstmal, ist das überhaupt relevant? Ist das nicht eigentlich ein Randphänomen? Wird das wirklich in Schulen genutzt? Hier ist jetzt eine Studie oder so eine Übersicht vom Deutschen Schulportal über die verschiedenen Bundesländer. Es gibt drei Kategorien. Einmal dunkelgrün, das sind sechs Bundesländer, die Landeslizenzen haben für KI-Tools, entweder von externen Anbietern oder von landeseigenen Tools. Es sind Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Bayern und Rheinland-Pfalz. Das bedeutet also, dass jede Lehrkraft, die in einem dieser Bundesländer an der Schule arbeitet, Zugriff auf KI-Tools hat. Die kann also KI-Tools für den Alltag in der Schule nutzen. Dann gibt es noch weitere 5 Bundesländer, dieses hell-türkise, die Pilotprojekte haben, wo die Bundesländer also schauen, wo können und wollen wir vielleicht KI in Zukunft einsetzen und das gerade so ausprobieren. Und die restlichen 5, also das Saarland, Thüringen, Niedersachsen, Bremen und auch hier in Hamburg, da gibt es gerade keine Lizenzen und auch keine Pilotprojekte. Das heißt natürlich nicht, dass niemand in diesen Bundesländern KI an der Schule nutzt. Da geht es nur um die Landesebene. Einzelne Schulen oder Lehrkräfte können natürlich trotzdem KI irgendwie nutzen und die verschiedenen Tools, die wir auch gleich vorstellen werden, für sich irgendwie benutzen. Und natürlich auch die SchülerInnen. Wir konzentrieren uns hier aber auf Lehrkräfte und die KI-Tools, die für Lehrkräfte Verwendung finden. Genau, was gibt's da so? Hier so eine kleine Übersicht, unter anderem diese automatisierte Korrektur, die ich gerade schon angesprochen habe. Man gibt einen Text rein, man kriegt so eine Bewertung und ein Feedback raus. Man kann natürlich einfach einen Chatbot so nutzen, irgendwie so als Sparring-Partner. Ich kann mir irgendwie Texte vorschreiben lassen oder so Elternbriefe oder irgendwie so chatten, um Inspiration für eine Unterrichtsplanung zu bekommen. Das ist also so eher außerhalb des Klassenzimmers. Und innerhalb des Klassenzimmers gibt es sowas wie individualisierte Arbeitsmaterialien mithilfe von KI für so verschiedene Niveaustufen der SchülerInnen. Und auch sowas wie Chatbots, die irgendwelche Personas imitieren können, also dass das irgendwie interessanter gestaltet werden soll, der Schulunterricht. Ich kann also zum Beispiel mit Sophie Scholl über den Zweiten Weltkrieg chatten, anstatt irgendwie einen Text dazu zu lesen, der mir vielleicht als Schülerin irgendwie ferner ist. Genau, warum sollten Lehrkräfte das nutzen? Achso, hier konzentrieren wir uns also auf diese automatische Korrektur, ja, auf diesen ersten Punkt. Warum sollten Lehrkräfte das nutzen? Was sagen die Unternehmen? Ich habe hier mal 3 Screenshots von 3 verschiedenen Anbietern mitgebracht. Einmal Phobis, da reden wir auch später drüber. Das sind also das, was die sagen, warum Lehrkräfte das nutzen sollten. Ja, man kann da irgendwie ganz vieles nutzen, alles aus einer Hand. Irgendwie man spart Zeit als Lehrkraft. Es ist irgendwie einfach zu bedienen und man hat so datenschutzmäßig, ist man da auf der sicheren Seite. Dann Fiete AI, kennt vielleicht auch einige hier im Saal. Da auch das Thema Entlastung, man hat irgendwie einen Überblick über die verschiedenen Abgaben der SchülerInnen, man ist irgendwie organisierter vielleicht dadurch. Und MyTai, auch wieder das Thema Zeitersparnis, man wird irgendwie inspiriert durch die Karriere und man kommt zusätzliche Inspiration, es ist einfach zu benutzen und auch wieder der Datenschutzpunkt. Und was wir also gesehen haben, was irgendwie immer wieder aufkommt, ist dieses Versprechen von Zeitersparnis und Entlastung. Ja, also irgendwie eine überarbeitete Lehrkraft in einer Bildungskrise sieht das natürlich und freut sich total über diese Versprechen von Unternehmen. Und das haben wir auch immer wieder, wir haben auch im Rahmen dieser Forschung Interviews mit Lehrkräften durchgeführt und haben dort auch immer wieder die Erzählung gehört, dass diese Werbeversprechen super verheißungsvoll eigentlich sind und dass man da dem total Glauben schenken möchte. Hierzu vielleicht einmal ein Zitat aus einem Interview, das ist jetzt beispielhaft, das haben eigentlich alle Lehrkräfte so erzählt. Und zwar sagt diese Person: Ich kann Ihnen erzählen, dass ich ferienreif bin wie nichts anderes. Wir haben ein sehr, sehr kurzes Schuljahr gehabt. Ich habe so wie meine Kolleginnen und Kollegen auch keinen einzigen Feiertag gehabt, kein einziges freies Wochenende seit Beginn der Abiturprüfung. Und natürlich erreichen Sie jedes Lehrerherz damit, wenn Ihnen weiß gemacht wird: Ich erleichtere deine Arbeit, ich nehme dir das ab. Das ist ein Verkaufsargument, was großartig ist. Also wir haben irgendwie die Versprechen der Unternehmen, wir haben die Hoffnung eigentlich, dass das auch funktioniert. Und jetzt wollen wir uns also angucken, klappt das eigentlich? Dazu haben wir uns also auf ein Unternehmen fokussiert, nämlich auf den Marktführer Phobis. Die machen KI-Tools und auch Fortbildung, das auch schon ein bisschen länger. Und da haben wir uns aber auf ein KI-Tool, nämlich diese Korrekturhilfe, konzentriert. Das ist das Logos, ein Hamburger Unternehmen, kommt also hier aus der Gegend. Und laut dem Deutschen Schulportal ist es die am häufigsten genutzte und in allen Bundesländern verfügbare KI-Plattform für Lehrkräfte. Und die haben Lizenzverträge mit 3 Bundesländern, das sind Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Und dann noch Kooperationen, die nicht näher ausgeführt wurden, mit Bremen und dem Saarland. Genau, also das heißt 3 Bundesländer, da kann jede Lehrkraft in diesen Bundesländern kann auf die KI-Tools und auch die Fortbildung von Phobis zugreifen. Was sagt Phobis über sich selber? Die sagen: Okay, über 500.000 Lehrkräfte nutzen unsere Tools oder unsere Fortbildung und auch über 7.500 Schulen. Das klingt jetzt erstmal nach super großen Zahlen, aber ich persönlich kann gar nicht einordnen, was heißt das überhaupt. Das klingt erstmal nach viel, aber wie viele Schulen gibt's überhaupt? Da steht jetzt Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir gehen davon aus, dass die allermeisten Schulen davon in Deutschland sind. Das ist ein deutsches Unternehmen und die Werbekampagne richtet sich am meisten auf Deutschland aus, also schätzungsweise schon über 7.000 oder so. Und wenn man es gibt die Zahl 30.500 Schulen in Deutschland und dann sind es 20-25% aller Schulen. Also das bedeutet ungefähr potenziell jede vierte Schule in Deutschland haben die Lehrkräfte Zugriff auf diese KI-Tools von dieser Firma, ist also absoluter Marktführer, absolut im Mainstream angekommen. Und was bieten die so an? Was kann ich als Lehrkraft dann also nutzen? Ich habe einmal diesen Chat, ich kann quasi ChatGPT benutzen. Es gibt diese Korrekturhilfe, die wir gleich vorstellen. Und dazu gibt's auch Feedback für SchülerInnen. Das wendet sich also eher an die SchülerInnen statt an die Lehrkräfte. Das ist aber sehr neu, das Tool. Es kam vor einem Monat ungefähr raus. Das haben wir nicht mitgetestet. Viele der Argumente, die wir aber vorstellen, gilt auch dafür. Und dann gibt's auch so, ich kann mir Bilder generieren lassen, ich kann irgendwie mir Podcasts erstellen lassen, ich habe auch diese Personenchats, es gibt verschiedene Personas, mit denen ich chatten kann. Genau, was zahlt so ein Bundesland dafür, haben wir uns dann natürlich gefragt, für so eine Landeslizenz für Fortbildung und KI-Tools. Das haben wir mal nachgefragt bei den Landesschulbehörden in den verschiedenen Bundesländern. Rheinland-Pfalz hat uns geantwortet, schlappe 1,75 Millionen Euro für ein Jahr. Das klingt erstmal sehr viel, ist es auch. Und da haben wir uns dann auch gefragt, war nicht Rheinland-Pfalz noch mit einer anderen Schlagzeile in dieses Jahr in den Medien? Ja, Referendare in Rheinland-Pfalz bekommen in den Sommerferien kein Geld. Also die Referendare, die fertig geworden sind vor den Sommerferien, die wurden vor den Sommerferien entlassen und nach den Sommerferien wieder eingestellt. Was in den 6 Wochen dazwischen, wo das Geld herkommen soll, wusste also, war unklar, müssen die Lehrer dann halt gucken. So macht man den Lehrerberuf also nicht unbedingt attraktiv. Das Land setzt also seine ganz eigenen Prioritäten und genau, gibt also das Geld dann lieber für die KI-Tools aus. Und ob sich dieses Geld dann überhaupt lohnt, das stellt Rainer jetzt vor, was wir da so gefunden haben. Das haben wir ziemlich genauer angeschaut.
Ja, genau. Marte und ich und unser Team in Osnabrück, wir haben seit August uns ein spezifisches Tool dieser Firma Fovis genauer angeguckt, nämlich das Tool zur automatisierten Herstellung von Bewertungen und Korrekturen, also Feedback für textbasierte Abgaben von SchülerInnen, also Aufsätze, Klassenarbeiten, alles was nicht Mathe, sondern eher so Aufsätze, also Text. Wir haben das systematisch untersucht und dann hier in dieser Studie zusammengefasst, die wir am 9.12. released haben als Preprint auf Archive. Die ist natürlich auch allgemein zugänglich unter diesem QR-Code. Und wir stellen jetzt hier kurz einen Überblick der Ergebnisse dieser Studie vor. Worum es uns dabei ging, ist, wie gesagt, ein einziges der etlichen KI-Tools von Fovis unter die Lupe zu nehmen, und zwar dieses Tool, die sogenannte KI-Korrekturhilfe, die den Arbeitsalltag der LehrerInnen erleichtern soll. Wir wollten natürlich wissen, erfüllt die eigentlich irgendwelche Qualitätsstandards, die man erwarten muss, wenn es um die Bewertung von SchülerInnen-Aufgaben geht. Aber erstmal, was ist das? Dieses Korrekturtool, das hat hier so ein relativ simpel gestricktes Interface. Das ist ein Frontend letztlich für ChatGPT. Also das wird im Hintergrund mit OpenAI GPT-4 dann gerechnet und dorthin weitergeschleust. Das ist das Interface für die Lehrkraft, wenn sie das neu einrichtet für eine bestimmte Aufgabenstellung. Da kann man hier oben links ganz basal eben die Aufgabenstellung, die man den Schülern gestellt hat, eingeben. Also irgendein Text, eine Textbox. Dann kann man etwas zum Erwartungshorizont sagen oder eine Musterlösung angeben, ebenfalls eine unspezifische Textbox. Und dann kann man eine Liste von Bewertungskriterien und die relative Gewichtung, die man sich wünscht, für diese Bewertungskriterien angeben. Fovis wirbt in den Erläuterungsvideos zu diesem Tool, also Fovis dokumentiert das Tool mit so Erklärvideos. Da wird damit geworben, dass das Tool im Grunde beliebige Bewertungskriterien annimmt. Also man kann da auch Beliebiges hier reinschreiben, indem man da einfach ein Kriterium hinzufügt. Gut, man kann dann noch die Notenskala und so weiter wählen. Und wenn man das einmal konfiguriert hat, hier auf der linken Seite für eine bestimmte Aufgabenstellung, dann würde man die einzelnen Abgaben der SchülerInnen hier rechts eingeben. Da gibt man dann hier, damit das datenschutzkonform ist, einen Kürzel und nicht den Namen der SchülerInnen an. Und dann gibt man halt hier den Text rein, den die abgegeben hat, den Aufsatz. Das kann sogar Handschrift erkennen und so weiter. Uns ging es jetzt darum, und das Tool produziert dann eine Ausgabe. Die Ausgabe sieht so aus. Das ist eigentlich, nach unten geht das weiter. Ich habe das hier nur umgebrochen auf 2 Spalten. Die Ausgabe ist hier so eine, das nennen wir dann auch fortan die Bewertung. Also die Bewertung ist immer dieses PDF-Dokument, was da rauskommt. Das besteht immer aus einer Fehlerliste, aus einer Bullet-Point-Liste mit 2 Punkten, was du gut gemacht hast, einer Bullet-Point-Liste mit 2 Punkten, was du verbessern kannst, einer detaillierten, aufgeschlüsselten Bewertung in den Bewertungskriterien, die die Lehrkraft eingestellt hat. Wir haben das hier mit 5 Bewertungsdimensionen getestet, das sieht man hier. Und dann eine summarische Gesamtwürdigung mit einem Notenvorschlag. Wir haben hier immer die Prozentskala für unsere Tests verwendet, weil die am präzisesten ist. Genau, das ist das, was aus dem Tool herauskommt. Wir haben das Tool getestet mit einer exemplarischen Aufgabenstellung. Das ist diese: Schreibe eine begründete Stellungnahme für oder gegen die Absenkung des Wahlalters auf 14 Jahre. Gehe dabei auf mindestens ein Argument für jede Seite ein und beziehe anschließend Position. Schreibe zwischen 150 und 250 Wörter. Wir haben das dann noch hier ein bisschen konfiguriert, eben mit einem Erwartungshorizont und so weiter. Die Details können Sie in der Studie gerne alle nachlesen. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben 10 SchülerInnen-Abgaben simuliert und diese jeweils 5-mal bewerten lassen von dem Tool. Klingt erstmal nach einem sehr überschaubaren Studiendesign, ist es auch. Uns geht es mit dieser Studie um einen Test, ob das überhaupt Mindestanforderungen der Qualität erfüllt. Also was wir nicht gemacht haben hier, ist zum Beispiel uns für irgendeine bestimmte didaktische oder fachdidaktische Lehre zu committen, wie man gut Feedback gibt oder nach welchen Kriterien man bewerten sollte und so weiter. Also das sind ja auch kontroverse Diskussionen in der Didaktik. Wir wollten da gar nicht so tief einsteigen, sondern wir wollten nur wissen, erfüllt es überhaupt die Mindestvoraussetzungen an Qualität, um eine didaktische Diskussion zu beginnen oder beginnen zu können. Und deswegen haben wir uns für sowas interessiert, was passiert denn? Ist das stabil? Also wenn wir da 5-mal das bewerten lassen, ist das stabil? Jeder, der mal ChatGPT benutzt hat, und das hängt da ja im Hintergrund, hat schon so den Verdacht, könnte sein, dass es das nicht ist. Was dabei rauskam, ist zum Beispiel dann das hier. Also wir haben insgesamt 6 Mängelkategorien festgestellt, von denen wir jetzt hier nur eine Auswahl präsentieren können. Laden Sie sich die Studie runter, dann haben Sie alle. Die erste Mängelkategorie ist halt die statistische Volatilität der vorgeschlagenen Gesamtnote oder der Bewertung. Hier auf der X-Achse sind die 10 simulierten Schülerabgaben, die wir hatten, und auf der Y-Achse die Oberstufenpunktebewertung, die das Tool durch vorgeschlagen hat. Und wenn mehrere Punkte untereinander stehen, dann heißt das, dass bei den 5 Durchläufen verschiedene Noten dabei herausgekommen sind. Wenn man das sieht, bei 3 Texten wich dann auch die Note um mehr als eine Schulnote ab zwischen den Durchläufen. Das ist im Grunde so ein Auswürfeln oder auch so, wenn mir die Bewertung nicht gefällt, klicke ich einfach auf Regenerate und dann kommt halt eine neue Bewertung dabei raus und dann gucke ich mal, ob die Note mir dann gefällt. In einem Text variierte die Note zwischen einem und 14 Punkten. Also bei 3 von 10 Texten variierte die Note um mehr als eine Schulnote und nur bei 2 von 10 Texten war die vorgeschlagene Bewertung stabil. Niemand kommt darauf. Also gestresste Lehrkräfte, man kann nicht unterstellen, dass gestresste Lehrkräfte darauf kommen, einen Bewertungsvorgang zu wiederholen. Zumal von einem Tool, welches sogar als objektiver als die Lehrkraft angepriesen wird und so weiter. Das heißt, das ist einfach für uns ein gravierender Mangel der Gebrauchstauglichkeit, wenn man so will, dass man offenbar wissen muss, dass man am besten es mehrfach verwendet. Das Ganze gilt übrigens nicht nur für die numerische Bewertung der Texte, sondern auch für das inhaltliche Feedback, was das Tool ausspuckt. Das kann man jetzt hier nur nicht, also da müsste man jetzt mehr lesen, deswegen schauen Sie in unsere Studie rein, da bringen wir die Beispiele. Also wenn man einen und denselben Text mehrfach bewerten lässt, variiert nicht nur potenziell die Note, sondern auch das, was man als Rückmeldung erhält. Das ist natürlich für SchülerInnen, die sich verbessern wollen oder die halt eben Feedback haben wollen, potenziell auch gravierend, wenn entweder, ja, hast du alles super gemacht oder das ein bisschen pessimistischer ist und so weiter. Das heißt, man muss da auch auf das inhaltliche Feedback schauen und nicht nur auf die Note. Ein zweiter Punkt, den wir systematisch festgestellt haben, ist, dass Falschbehauptungen nicht zuverlässig erkannt werden, sogar in den wenigsten Fällen erkannt wurden. Wir haben hier mal exemplarisch das Screenshot, wo eine Schülerin behauptet hat, dass das Mindestalter für die Europawahl ja gerade auf 14 Jahren gesenkt wurde. Dann kann man es ja auch in Deutschland machen. Ist natürlich eine Falschbehauptung und das Tool gibt dem Text dann halt diese 90% in der Kategorie inhaltliche Richtigkeit. Kann man sich also nicht drauf verlassen. Wir haben auch damit rumgespielt, was ist denn, wenn mit so Arbeitsverweigerungen oder Nonsensabgaben, ne? Also wenn einfach eine Schülerin keinen Bock hat und irgendwie hier Oma Gertrude war mit mir am Montag im Schwimmbad und dann ist das einfach ein Text, aber überhaupt nicht zum Thema. Da kam dann auch alles dabei heraus als Bewertung. Das ist dieser Text, der in dem ersten Diagramm mal 14 Punkte und mal 1 Punkt hatte und dann auch alles dazwischen. Das heißt also, gerade mit sowas mit Trolling kann das Tool sehr schlecht umgehen, ist erstmal so die Feststellung und muss man natürlich auch wissen. Auch nice ist sowas hier, wenn man einen eher guten Text geschrieben hat und das Tool findet dann nicht mehr so viele Fehler. Es will aber die ganze Zeit Fehler finden. Es hat auch nie ausgegeben, dass man einfach einen fehlerfreien oder nicht mehr zu beanstandenden Text hat. Also fast nie, da kommt gleich noch die Pointe. Jedenfalls, wir haben dann irgendwann auch immer, also wir haben mehrfach solche Sachen beobachtet. In der Studie sind mehr Screenshots noch drin, also Fehler, die einfach keine sind. Ja, da steht hier und da steht der gleiche Text. Und dann ist das sogar kein Fehler, aber es wird als Fehler gelistet. Manchmal haben die Fehler auch andere Namen, dann heißen die irgendwie sowas wie Wortwahl oder Typografie, aber es ist trotzdem identisch, was dann da als Korrektur vorgeschlagen wird. Naja, und dann haben wir uns noch gedacht, na gut, gucken wir mal, was passiert, wenn wir das ernst nehmen, die Verbesserungsvorschläge, also das Feedback, was das Tool ausgibt. Wir haben für zwei Texte eine zweite Testreihe gemacht, die wir intern als Irrfahrt bezeichnet haben, aus den Gründen, die hier schon fast ersichtlich sind. Wir haben für diese Texte jeweils, wir haben die reingesteckt in das Bewertungstool, die Bewertung genommen und dann die Verbesserungsvorschläge, die in dem Tool ausgewiesen werden, einfach umgesetzt, lineal. Ja, ihr habt ja gesehen, da ist diese Fehlertabelle, so hier Fehler, da Korrektur, das haben wir einfach immer umgesetzt und dann haben wir den Text wieder bewerten lassen. Und dann haben wir die dann kommenden Verbesserungsvorschläge wieder umgesetzt und das haben wir einige Male gemacht, wie man hier sieht. Also auf der X-Achse sind diese Iterationsstufen. Die Beobachtung, also hier, da sieht man das, da haben wir die Verbesserung eingebaut. Die Beobachtung ist, ab irgendeinem Punkt kommt nichts mehr von dem Tool. Da gibt es dann widersprüchliche Verbesserungsvorschläge. Also entweder diese Fehler, die keine sind, die wir gerade gesehen haben, oder Hü-Hot-Kommandos. Also das in der einen Iteration steht dann, mach es besser so und dann macht man es so und dann steht in der nächsten Iteration, mach es besser so und das ist dann aber so, wie es vorher war und dann fährt man im Kreis. Ja, dann hat man dieses typische Hin und Her oszillieren zwischen zwei irgendwie so halb stabilen Zuständen, die das Tool aber nicht als gut oder so bewertet, also die das Tool nicht einfach durchlässt so nach dem Motto, ja, jetzt bist du fertig oder so, sondern das flattert dann hin und her. Und die Noten, die haben sich auch in keiner Form monoton verbessert. Also die vorgeschlagene Bewertung auf die Texte hat sich nicht monoton verhalten, also insbesondere nicht monoton steigend verhalten, wenn wir dieses Feedback jeweils eingearbeitet haben, sondern im Durchschnitt, wenn man über diese Iterationen mittelt, ist die Note sogar gesunken beim Umsetzen der Feedback-Vorschläge. Wir haben am Ende es aber trotzdem geschafft, noch nahezu nicht mehr beanstandbare Leistungen hinzukriegen. Das sind diese Dreieck-Messpunkte hier. Die haben wir generiert, indem wir ChatGPT genommen haben. Haben dann so gesagt, yo, ChatGPT hier, ich Schülerin, das ist die Aufgabe, die ich bekommen habe, das ist meine Antwort, hilf mir, das zu verbessern. Und das haben wir dann immer im letzten Iterationsschritt da reingesteckt. Und da kam dann auch immer eine 99% Bewertung dabei heraus. Die Botschaft an SchülerInnen ist klar, oder? Also, Takeaways im Durchschnitt verschlechtert sich die Note und Takeaway Nummer 2, nur ChatGPT hilft dir zuverlässig zu einem Best-Ergebnis. Wir haben diese Studie am 9.12. released auf der Preprint-Plattform Archive und auf einschlägigen Kanälen. Wir haben das auch an Phobis natürlich geschickt und Phobis hat darauf auch reagiert am 17.12. auf verschiedene Weise. Also erstmal haben wir beobachtet, noch bevor wir selber Kontakt oder ungefähr zeitgleich mit der Kontaktaufnahme, also Phobis hat irgendwann auf uns geantwortet und dann uns auch um ein Meeting gebeten und zeitgleich haben wir beobachtet, dass im Interface von Phobis, wo man diese KI-Tools auswählen kann als Lehrkraft, dieses Tag hinzugekommen ist. Das Tool wird seither als Experimental geflaggt. Das haben wir mit Freude zur Kenntnis genommen. Was man auch sieht, ist, dass eine FAQ oder so eine Erläuterungsseite oder so ein Disclaimer zu dem Tool hinzugekommen ist oder erweitert wurde um einen Textblock, nämlich diesen hier, der in dem roten Kasten drin ist. Da stehen halt, was noch nicht zuverlässig funktioniert und was noch gar nicht funktioniert. Und das sind mehr oder weniger wörtlich aus unserer Studie übernommene Punkte. Wir finden das sehr gut. Also die haben schnell reagiert, ja, und waren jetzt zumindest die NutzerInnen, also die Lehrkräfte, vor den Limitationen des Tools, was unserer Meinung nach schon ein Jahr früher hätte erfolgen sollen. Wir haben uns dann auch mit Phobis getroffen. Erzähle ich gleich noch was dazu, aber unter anderem haben sie gesagt, so ja, also dieses Tool, das gibt es seit einem Jahr und der Prompt, der hatte nur eine halbe Seite lang, der Prompt, der dahinter liegt, ja, der dann an ChatGPT weitergeschickt wird mit den Variablen eingefüllt, die man in dem Interface einfüllt, aber sie hätten jetzt eine neue Version, da ist der Prompt 9,5 Seiten lang. Die haben uns den sogar netterweise zugeschickt, die haben sich überhaupt sehr korrekt verhalten, die haben uns dann auch diesen neuen Prompt zugeschickt, leider nicht den alten, den hätten wir gerne auch noch. Wir haben uns den neuen Prompt dann angeguckt, da ist der Mitarbeiterin dann etwas Interessantes aufgefallen, nämlich in dem Prompt stehen, wie man das so macht, auch Beispiele drin. Das macht man ja so, dass man auch so Beispiele in so einen Prompt einbaut. Wir denken, dass in dem alten Prompt gar kein oder ein Beispiel drin war, denn es gibt jetzt zwei Beispiele in dem Prompt und ein Beispiel Nummer zwei, welches so aussieht wie hier auf der rechten Seite. Das hier links ist unser Assignment, ne, was wir in der Testreihe benutzt haben. Das, was wir in dieser 10 simulierte Abgaben 5-mal durchlaufen lassen Testreihe benutzt haben. Die haben also mehr oder weniger unser Testszenario als Beispiel in den internen Prompt eingebaut. Das sieht man hier sehr gut. Die haben das ausführlicher gewordet. Wir haben hier ein Diff gemacht. Alles, was blau hinterlegt ist, ist identisch. Und man sieht, dass die Struktur dieser Aufgabenstellung ist die gleiche. Das heißt, die haben das Tool eigentlich auf dieses Testszenario erweitert. In dem Gespräch wurden wir auch mehrfach darum gebeten, doch unsere Tests nochmal neu durchlaufen zu lassen. Das war unsere Assoziation dazu. Müssen wir, glaube ich, nicht mehr drüber sagen. Wir kommen zum letzten Teil. Also, wichtig hier nochmal zu betonen, dass es bei dieser Studie wirklich nur um so Mindestanforderungen der Gebrauchstauglichkeit ging. Wir haben uns nicht, wir mussten gar nicht anfangen, fachdidaktisch zu beurteilen, ob das eigentlich gut ist, dieses Feedback, was das Tool herausgibt, weil es halt so intern widersprüchlich, statistisch volatil war da, und was die Kriterien angeht, intransparent, das könnt ihr in der Studie genauer nachlesen, dass es also Minimalanforderungen nicht mal erfüllte. Das heißt erstens, dass man unserer Meinung nach das kaum gebrauchen kann im produktiven Einsatz. Es heißt aber im Umkehrschluss, und das ist wichtig hier zu betonen, dass wenn diese Mängel behoben sind, daraus nicht automatisch folgt, dass man das Tool dann pädagogisch sinnvoll einsetzen kann. Ja, weil dann müsste man eigentlich nochmal mit didaktischen Kriterien herangehen und beurteilen, ob das Feedback eigentlich didaktisch sinnvoll ist, was dabei rauskommt. Das haben wir nicht gemacht und wenn unsere Fehler, die wir gefunden haben, behoben werden, heißt es nicht, dass das dann automatisch gut ist. Wir sind da auch relativ skeptisch, wie man vielleicht auch mitschwingen hört. Phobis hat uns in diesem Gespräch noch gesagt, dass das ein Tool ist, das gibt es seit einem Jahr. Und das sei unter Lehrkräften eines der meist gewünschtesten Tools aus ihrem Portfolio. Ihr habt gerade auf dem Screenshot gesehen, das Unternehmen hat wirklich viele Tools im Angebot. Ja, das ist ja wirklich nur eines unter 30 oder so. Das ist aber eines, was das Unternehmen selber als eines der meist gewünschten bezeichnet. Und gleichzeitig haben sie uns gesagt, dass dieses Tool noch keiner systematischen Evaluation unterzogen wurde. Und unsere Studie sei die bisher ausführlichste Evaluation dieses Tools. Man hat uns ausdrücklich genehmigt, die Mitarbeiterin von Phobis, die das gesagt hat, im Gespräch auch damit zu zitieren. Wie gesagt, die waren auch sehr korrekt, die waren sehr neugierig und interessiert an unseren Ergebnissen. Und wir hatten ein sehr produktives Meeting mit denen und die arbeiten auf Hochtouren auch daran, das in irgendeiner Weise zu appreciaten. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob das Unternehmen sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist, denn die sehen sich eher als Start-up, die sagen dann sowas wie, ja, wir machen halt was, dann schmeißen wir das auf den Markt und dann gucken wir mal, was da als Feedback kommt. Ich glaube halt, in dem Moment, wo man Flächenlizenzen mit Bundesländern abschließt, wo alle Lehrkräfte darauf zugreifen können, ist sowas kein Startup mehr. Da ist das nicht mehr eine Technologie, die in so einer Early-Adopter-Phase ist, wo man rumexperimentiert mit NutzerInnen, die Bock drauf haben und die das aus Eigeninitiative und Interesse an Technik benutzen, sondern in dem Moment, wo das für alle Lehrkräfte in einem Bundesland zugänglich wird, sind das Tools, die getestet sein müssen, die Safety- und Qualitätsstandards erfüllen müssen. Und darum hat sich dieses Unternehmen offensichtlich nicht gekümmert. Und da scheint auch gar nicht die Atmosphäre in Deutschland zu sein, wenn es um die Entscheidung, um die politische Entscheidung geht, solche KI-Tools anzuschaffen an der Schule, enger drüber nachzudenken. Deswegen glauben wir, dass an genau diesem Ende der Corporate Responsibility oder auch nur des Verantwortungsbewusstseins noch sehr viel zu tun ist.
Genau. Und ja. Wie wir jetzt eigentlich mit dieser Studie gezeigt haben, ist, dass die meisten Mängel, die wir gefunden haben, auf prinzipielle Limitationen zurückgehen. Also auch kein 9,5-Seiten-Prompt wird auf einmal diese ganzen Mängel beseitigen. Und da, also deswegen gibt es vermutlich keine schnelle technische Behebung davon. Und selbst wenn es diese gäbe, glauben wir nicht, dass KI in der Lage ist, alleine sozialpolitische Probleme wie eine Bildungskrise in Deutschland zu lösen. Wir können also nicht einfach KI in die Schulen schicken und sagen, zu den Lehrkräften sagen, ja, mach doch mal, dann wird es schon wieder besser. Und warum ist es so? Wir glauben, es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was wir eigentlich durch KI im Bildungssektor bekommen und dem, was wir brauchen. Also was wir bekommen, ist eigentlich eine Abhängigkeit von Unternehmen, deutschen und US-Unternehmen, vom Bildungssektor, irgendwelche Unternehmen mit Profitinteressen, die dann massiv in den Bildungssektor eingreifen. Wir haben es mit hochsensiblen Daten von Minderjährigen zu tun, die dort preisgegeben und an die Unternehmen übergeben werden. Es gibt, wie wir gezeigt haben, wenn wir mehrere Korrekturen durchführen, gibt es auch keine Zeitersparnis, die versprochen wird von den Unternehmen und auf die die Lehrkräfte so sehr hoffen. Und selbst wenn es sie gäbe, gäbe es eher eine Arbeitsverdichtung für Lehrkräfte durch diesen immer stärker werdenden Lehrkräftemangel. Und vor allem dadurch, dass man so KI so als Lösung präsentiert, scheinen politische Maßnahmen erstmal gar nicht notwendig zu sein. Wir haben doch jetzt KI, damit können wir doch irgendwie arbeiten, damit wird schon alles besser. Wir haben also eher so KI als mehr schlecht als rechte Symptombekämpfung von irgendwie diesem Problem, den wir haben. Und was wir aber bräuchten, wäre ganz klar, wir bräuchten eigentlich mehr Lehrkräfte und dafür erstmal eigentlich bessere Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte, dafür mehr Investitionen ins Bildungssystem. Und meinetwegen auch KI, halt da, wo es sinnvoll ist. Also da, wo wir KI brauchen, können wir auch gerne KI einsetzen. Hier scheint es eher nicht sinnvoll. Also kurzum, wir brauchen eigentlich politische Maßnahmen, um diese Bildungskrise anzugreifen und keine schnelle KI-Lösung oder scheinbare KI-Lösung. Ja.
Genau, deshalb, um zum Schluss zu kommen, unsere abschließende Botschaft, wenn Sie trotzdem dieses Tool verwenden oder verwenden wollen, dann nehmen Sie wenigstens eines aus diesem Vortrag mit, machen Sie jede Bewertung 5-mal und gucken sich an, wie das schwankt und beurteilen Sie selbst, was davon Ihre Bewertung ist. Und wenn Sie noch ein kleines Mühe weitergehen wollen, dann stellen Sie sich vielleicht vor, wenn Sie das benutzen, solche Systeme, die würden bei Entscheidungen über Ihre Versicherungsclaims verwendet werden, über Ihre Gerichtsverfahren, falls Sie welche führen, oder über Ihre Förderanträge, falls Sie in der Wissenschaft oder in der Zivilgesellschaft gerade mal wieder einen Antrag irgendwo hingeschickt haben. Und stellen Sie sich vor, solche Tools würden das bewerten. Ich glaube, das ist eine gute Annäherung an das, was es für SchülerInnen bedeuten kann, wenn ihre Noten von so etwas abhängen. Und lesen Sie sich unsere Studie gerne durch, die ist unter diesem QR-Code verfügbar. Wir danken herzlich für die Aufmerksamkeit und jetzt sind wir auf eure Fragen gespannt.
Gerne Fragen von den Mikrofonen aus dem Auditorium. An der Nummer 4 steht schon jemand, bitte.
Ja, ich spiele kurz mal Devil's Advocate. Ihr habt die Schwankungen von dem einen Tool, das eine Sache mehrmals bewertet, gezeigt. Wie vergleicht sich das mit den Schwankungen, wenn eine Arbeit von mehreren Lehrern bewertet wird?
Es ist bekannt, dass Lehrkräfte weil sie auch verschiedene Ausbildungen durchlaufen haben und weil sie insbesondere selber verantwortlich sind für ihr didaktisches Wirken, natürlich Abgaben unterschiedlich bewerten. Und das ist ein Argument, was sehr oft als Vergleich herangebracht wird. Also das Argument ist so, ja, die Schwankungen dieses Tools, die sind doch auch nicht besser als die schwankenden Noten, die man von echten Lehrkräften erhält. Der Punkt ist, erstens, es gibt wissenschaftlich gut dokumentiert das, was man Automation Bias nennt, also die gesellschaftliche Tendenz, dass man automatisierten zum Beispiel Einschätzungen, Bewertungen, Klassifikationen mehr traut als menschlichen Klassifikationen. Das heißt, dass also, während es in dem Fall der Bewertungen durch Lehrkräfte irgendwie die Verantwortung der Lehrkraft ist, die dann da auch für gerade stehen muss, denkt man bei den KI-Tools, da kauft man sich mehr Neutralität in die Klassenzimmer und kann irgendwie so diese vermeintliche Subjektivität der Lehrkräfte ausschalten. Was man sich aber stattdessen holt, ist halt einfach die, sagen wir mal, unqualifizierte statistische Beliebigkeit dessen, was da rauskommt, die auf jeden Fall nicht didaktisch Hand und Fuß hat und auch dann nicht irgendeine, da ist dann auch nicht eine Person, die das didaktisch begründen kann, auch wenn es eine schlechte Note war. Wir glauben also, das ist schon eher die Illusion, oder das Argument, dass LehrerInnen aus vielleicht ja guten Gründen unterschiedliche Geschmäcker haben oder unterschiedliche didaktische Augenmerke haben, das ist einfach kein Equal Comparison mit einem KI-Tool, welches überhaupt gar keine didaktische Kompetenz hat, sondern halt, wie wir ja alle wissen, wie Sprachmodelle einfach das wahrscheinlichste nächste Token in einer Tokenliste ausrechnen.
Dankeschön.
Mikrofon 1, bitte.
Ja, super Vortrag erstmal, vielen Dank. Nachdem ihr mit Lehrerinnen gesprochen habt, würde mich interessieren, habt ihr mit denen auch über das Tool gesprochen? Also zum Beispiel so, habt ihr jemanden getroffen, der sagt, ja, das Ding ist super, das verwende ich jetzt seit einem halben Jahr, da packe ich alles rein, das kriegen die Schüler ganz genauso ungefiltert zurück?
Ja genau, wir haben die Interviews hier nicht im Vortrag mit drin gehabt, weil wir die noch nicht so systematisch ausgewertet haben, das hätte ich vielleicht am Anfang dazu sagen können. Genau, wir haben mit verschiedenen Lehrkräften gesprochen, wir haben auch über das Tool konkret gesprochen. Das war eigentlich auch unser Ziel, Lehrkräfte zu finden, die das Tool benutzt haben, ausprobiert haben. Und wir hatten auch verschiedene Leute dabei, welche die irgendwie Argumente dafür, dagegen, irgendwie was dazwischen hatten. Und es war total interessant zu sehen, tendenziell war es eher so, dass Lehrkräfte, die neu im Beruf waren, begeisterter waren von den KI-Tools, also tendenziell auch eher jünger waren. Und die Argumente waren auch zum Beispiel, ja, eine KI ist ja objektiver. Also dieses Argument haben wir sehr oft gehört. Also zum Beispiel jetzt, die Person hat dann gesagt, sie als Lehrkraft kennt ja die Person, die irgendwie diese Abgaben oder gemacht haben, die diese Hausaufgaben irgendwie abgegeben haben oder Arbeiten geschrieben haben. Und die hat vielleicht schon so ein Bias von vorher, weil die irgendwie weiß, wie die Person im Rest des Schuljahres irgendwie war oder vielleicht hat die Person an dem Tag besonders genervt oder so und deswegen und demnach fällt dann irgendwie vielleicht auch die Bewertung aus und eine KI weiß das ja nicht. Oder zum Beispiel, wenn man am Tag schon 20 Arbeiten korrigiert hat und dann ist man bei den letzten 5, hat aber keinen Bock mehr oder, also was heißt keinen Bock mehr, aber ist einfach irgendwie ist schon so super lange dabei und irgendwann verändert sich vielleicht auch die Einstellung zu dieser Aufgabenstellung, zu den abgegebenen Texten und da wurde auch als positiv hervorgehoben, dass die KI das ja gar nicht hat. Also die KI ist ja immer wieder neu motiviert und macht irgendwie einen tollen, gibt tolles Feedback, wohlwollendes Feedback auch. Also das waren schon auch Argumente dafür. Genau, das haben auch viele Lehrkräfte aber auch eher kritisch gesehen, vor allem auch die Bewertung und auch irgendwie vor allem auch diese Irrfahrten. Also Lehrkräfte fanden es kritisch, dass halt nicht eine wirkliche Bewertung dadurch abgegeben werden darf eigentlich und auch, dass das Feedback, wenn man sich das eigentlich genauer anschaut, nicht wirklich hilfreich ist für die Schüler. Das ja, ist auf den ersten Blick irgendwie ganz cool, aber auf den zweiten, dritten Blick dann nicht mehr so produktiv, genau.
Vielen Dank euch zwei. Ich sehe schon, es sind noch sehr viele Fragen offen. Die an den Mikrofonen sind noch Schlangen. Ich muss euch vertrösten, bitte benutzt die Kontaktadressen, die ihr hier seht. Vielen Dank euch beiden für diesen super interessanten Vortrag. Einen Applaus.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank.